Auf einmal kommt ein Mann mit kurzen Haaren auf mich zu, ein Gläschen in der Hand, ich natürlich auch Gläschen in der Hand, und sitzte mich und fragte, ob wir mal gemeinsam ein Foto machen könnten. Da habe ich gefragt, mal, hast du die alle auf der Latte oder bist du der Zwillingsbruder oder bist du tatsächlich der Kollege Werner? Frag mal, ob er mir die Bilder mal rüberschicken kann.
Eingedeicht, die Werder-Show.
Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips, dem Chefredakteur der Deichstube, der
nicht irgendwie um heißen Brei herumredet,
sondern hoffentlich abliefert. Hi, moin Björn, schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung.
Ja, selbstverständlich. Ja, wir reden natürlich über den SV Werder Bremen und das 3:4 gegen Eintracht Frankfurt. Mm. Ich persönlich war ja enttäuscht, dass es gar kein Birkelus-Tor in der Nachspielzeit gab.
Ja.
Na, der hier.
Der Schotte mit dem Bart.
Wir haben eine ganze Menge vor heute. Wir verraten, wer das Lachstrikot gewonnen hat. Wir verschenken ein Werder-Heimtrikot. Und wir sprechen vor dem Spiel gegen den VfL Bochum mit Peter Neururer. Sollte man kennen.
Krass. Echt krass.
Hast du Bock, Björn?
Auf jeden Fall. Wobei, das am Sonntag mit dem Spiel, mit dem 3:4, das hat schon ein bisschen das... Ah, teilweise wie so bei allem Spaß irgendwie macht man sich ja doch ein bisschen Sorgen. 4 Gegentore, das ist schon... Wirkungstreffer, würde ich sagen.
Werden wir natürlich drüber sprechen. Heute ist, das muss ich kurz erzählen, unser Timing insofern ein bisschen ungünstig, dass wir montags aufnehmen, mittwochs rauskommen, und der Mittwoch ist der 31. August und am 1. September endet die Transferphase. Es könnte also sein, dass Max Kruse, während ihr euch das anschaut, anhört, hier schon quasi auf dem Sofa sitzt, könnte theoretisch möglich sein, und dass das in dieser Show diesmal nicht ausreichend Beachtung findet.
Aber dann leg dich doch mal fest.
Das mache ich vielleicht später. Es können also Dinge passieren, von denen wir jetzt noch nichts wissen.
Passiert ja sonst nie. Sonst wissen wir ja, was dienstags passiert.
In der Regel wissen wir das. Und ohnehin muss das 40-köpfige Team den Bums, den wir hier in 14 Stunden aufzeichnen, dann auf eine
45 Minuten Feuerveranstaltung
zusammenschneiden. Alles nicht so einfach. Und am Ende ist es dann doch meistens so, wie Ole Werner sagt.
Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes... Anders gibt es hier nicht.
Sei es drum, wir quatschen natürlich über den SV Werder und damit auch über das 3:4 gegen Eintracht Frankfurt. Du warst im Stadion, Björn.
Jo.
Ja, mal wieder ein bisschen viele Gegentore, ne?
Ging vor allem ganz schön früh los, ne? Nee, also hinten war das gar nichts diesmal. Also Defensivverhalten sehr schwach.
Ja, da wurde insgesamt sehr wenig wegverteidigt. Und Ole Werner hat noch vor dem Spiel gegen die Eintracht gesagt, Leute, können nicht immer so viele Gegentore fressen, müssen wir als Mannschaft abstellen. Wir hören mal kurz rein.
Du solltest jetzt nicht jede Woche 2 Treffer bekommen, wenn du in der ersten Bundesliga punkten willst. Kann trotzdem mal passieren. Dann haben wir auch die offensive Kraft, um eben trotzdem vielleicht noch für Punkte in Frage zu kommen. Aber es ist sicherlich Aufgabe der gesamten Mannschaft und auch von uns als Trainern, das Ganze, die gute Defensivleistung zu noch weniger Gegentoren zu bringen.
Hat jetzt noch nicht so gut geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal, ich würde sagen, auf den Schock erstmal kleines Gedeck hören, oder? Ich habe da ein bisschen was vorbereitet.
Meint man gar nicht.
Oh. Einmal strecken.
Oh, das hast du schön gezeigt. Das ist toll, aber herrlich, ne? Geworden.
Mm. Super, so. Wohlsein.
Ja,
das Prost. Darf ich bitten, Kurt?
Immerhin kalt.
Mhm. Und an der Stelle vielen Dank an unseren strategischen Partner 1980 Real Estate GmbH, ohne die der ganze Bums hier gar nicht möglich wäre. So, das der kurze bitte.
Ja.
Kannst du mal anreichen?
Ja, ein bisschen Mikro hier an die Seite schieben. Ne? Aber Ton läuft ja mittlerweile, da haben wir ja kein Problem mehr. Ne?
Oh, toll, 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 jetzt hast du es wahrscheinlich verhext.
Ja, verhext.
So. Wohlsein. Mm. Mm. Klasse, einfach klasse. Und ich würde sagen, wir können mal wieder auf die Tabelle schauen.
Ja.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle.
Du hast immer noch Markus Anfang in der Sendung?
Ja, die Leute wollen das mitunter, vielleicht, manchmal.
Boah, als ich am Sonntag im Stadion war, lief auf einmal Markus Anfang über die Leinwand oben.
Mhm.
Und ich dachte, was machen die denn jetzt? Hat er noch eine Videobotschaft hier für das Spiel? Nee, war nur eine Werbung für die Doku. Aber irgendwie ist es komisch. Ja. Weiß ich nicht.
Ja, komisch. Das trifft ja ganz gut. Also, der Blick auf die Tabelle. Werder auf Platz 10 mit 5 Punkten und am Torverhältnis von 10-10, was da vorne passiert und was ganz unten passiert, stand jetzt ja egal, aber nächster Gegner VfL Bochum, 0 Points.
Aber jetzt Rechenaufgabe. Ne?
Ja, bitte. Oh,
ich habe versagt dabei übrigens. Ne? Punkteausbeute jetzt hochgerechnet auf das Ende der Saison. Bleibt wer da drin oder nicht?
Boah, weiß ich doch nicht. Was sind das für Fragen?
Ja, ich habe es nämlich vergeigt. Ne?
Ja, ich bestimmt auch. Deswegen spare ich mir das einfach. Ja,
ich habe immer einen Aufsager nach dem Spiel. Ne? Mhm. Ne? Habe ich die Rechnung gemacht, dass 5 Punkte aus 4 Spielen. Also so wird das nichts mit dem Klassenhalt. Also könnte es eng werden. Mhm. Ja, hat mich dann gleich jemand verbessert. Ne? Sind nämlich hochgerechnet über 40 Punkte.
Ja.
1,25 Punkte pro Spiel.
Ja. Dann können wir ja schon fast einen Haken dran machen.
Ja, genau.
Switch zum Thema Transfers. Und ich habe das ja eingangs schon gesagt, das ist jetzt wirklich alles andere als leicht, weil wir ausnahmsweise mal ein bisschen spät dran sind. Ist Max Kruse jetzt schon da oder nicht, Björn?
Bis gerade eben nicht. Stand jetzt gibt es noch keinen Transfer. Aber.
Jetzt kommt ein Aber, ich bin gespannt.
Also, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er kommt. Das muss man mal festhalten. Mhm. Aber wir wissen alle, 1-2% reichen ja im Fußball.
So ist Fußball.
Und diese Hintertür, die ist offen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn sich da finanziell irgendwas jetzt ergeben sollte, und ich habe Max Kruse nochmal nach dem Spiel gehört, der hat ja gespielt von Anfang an in Leipzig. Nicht sonderlich gut, aber das galt für alle Wolfsburger. Mhm. Und ja, der wurde auch nochmal gefragt dann, ob er denn auch bleibt und wollte auch kein Bekenntnis abgeben. Der fühlt sich da nicht wohl und ich glaube auch, Niko Kovac fühlt sich mit Max Kruse nicht wohl. Keiner fühlt sich da wirklich wohl. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch was geht. Ob dann der SV Werder Bremen der Verein ist, der sich das leisten kann, das hängt einzig und allein davon ab, was Max Kruse so bereit ist,
ja,
nicht zu bekommen.
Genau.
Ich habe eine lange Pause gemacht.
Habe ich gemerkt.
Ja, weil ich nicht wusste, wie ich es formulieren soll.
Also ich lege mich mal fest, wenn das hier ausgestrahlt wird, gibt es keinen Max Kruse und auch in den Tagen danach nicht. Zumindest nicht für den SV Werder Bremen. Max Kruse kann sich das ganz bestimmt vorstellen. Werder kann sich das auf jeden Fall vorstellen. Aber der SV Werder hat keine Kohle. Deswegen sagt Werder auch seit Wochen, Tagen, eigentlich immer, dass da keiner mehr kommt. Weil sie können natürlich das Thema jetzt auch nicht so aufmachen, um sich da ja wieder Fragen gefallen lassen zu müssen von dir und anderen.
Ja, die können vor allen Dingen jetzt gerade gar nicht sagen, dass sie noch ein Spiel haben. Vor allen Dingen nach einer 3-4 Niederlage gegen Frankfurt. Jetzt gehen wir mal von dem offensiven Max Kruse weg. Ja, wenn du die Tore anguckst, die Werder geschossen hat bis jetzt, ne, 10 Stück, ne, habe ich richtig gerechnet?
Mhm.
Ja. Er hat ja ordentlich. Da hast du jetzt kein Offensivproblem.
Richtig.
Würde man jetzt nicht als erstes sagen, oh, die müssen unbedingt jetzt Max Kruse verpflichten, weil sie vorne keine Buden machen. Ne? Aber man könnte natürlich sagen, wir brauchen hinten was. Und in dem Moment, wo sie sagen, ja, wir gucken, was noch auf dem Markt möglich ist, ist das ja auch ein Eingeständnis, auch unser Kader ist nicht gut genug und man redet seinen eigenen Kader schwach. Das will man nicht. Und man hat ja in der Tat auch, da muss man auch ehrlich sein, es gibt ja keine echte Baustelle. Jetzt werden wahrscheinlich viele schreien, oh,
Sechser.
Da hatten wir schon mal das Thema.
Sechser ist immer Thema.
Ja, genau. Aber Positionen sind alle doppelt besetzt. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Vereinen, wo auf einmal noch ein Linksverteidiger fehlt. Aus Verletzungsgründen oder weil es bis jetzt mit einem guten Transfer noch nicht geklappt hat. Das ist bei Werder nicht der Fall.
Das sagt auch Ole Werner. Hat eigentlich drei knackige Aussagen dazu gemacht. Zum Ende der Transferphase und dem, was der SV Werder da eben nicht tun wird. Aller Voraussicht nach.
Die Qualität, die jetzt von außen hier reingeflattert kommt und uns ganz sicher in der Liga hält, die ist nicht realistisch.
Ja, auch Ole Werner ist bei seinen Aussagen vorsichtiger geworden, denn so 4 Wochen vorher, da waren auch schon alle Transfers abgehandelt, also mit Schweizer, als mit Schweizer gekommen ist, hat er nochmal gesagt, naja, wenn Qualitätsspieler, der uns stärker machen kann auf einer bestimmten Position, da muss man vielleicht doch mal überlegen, ob das geht oder nicht. Das klang schon so ein bisschen, naja, ich würde schon ganz gerne noch. Jetzt legt er die Latte halt noch höher, weil er A, mit seinem Kader durchaus zufrieden ist und B, glaube ich, auch jetzt die Kollegen da nicht immer unter Druck setzen kann. Das ist für Frank Baumann und Clemens Fritz nicht schön, wenn ein Trainer sagt, wir wollen noch einen Qualitätsspieler, würde ich schon noch dazu nehmen. Und gegenüber den eigenen Spielern ist das auch nicht ganz glücklich. Jetzt wollen wir nicht alle so wehleidig sein.
Nein.
Zum Geschäft dazu.
Ja.
Aber ich bleibe dabei. Jetzt hau ich schon wieder hier.
Sollst du nicht aufs Sofa?
Ja, ich bin aber so gerade, weißt du, so, dass, weil ich fest der Überzeugung bin, dass da bis zum letzten Moment immer was geht.
Ole Werner sagt außerdem das hier.
Wenn man auf Dinge reagieren muss, dann muss man reagieren, sagt der Satz ja schon.
Griffige Aussage, wie ich finde. Und außerdem das hier.
wenn die Gruppe funktioniert, dann funktioniert sie.
Also die beiden Aussagen derart on point, eigentlich nicht angreifbar.
Ja, war aber vor dem Spiel und die Gruppe hat gegen Frankfurt nicht funktioniert.
Ah, guter Hinweis.
So.
Guter
Hinweis. Aber jetzt alles in Grund und Boden zu reden und alles über den Haufen zu werfen, macht ja auch keinen Sinn. Und ich bin auch der Überzeugung, dass sie jetzt keinen weiteren Innenverteidiger holen werden und sie werden auch nicht den Torwart austauschen. Und ein Sechser.
Ja.
Ja, aber wenn da auf einmal jetzt die große Gelegenheit kommt, dass irgendein Sechser, der in irgendeinem Club, aus welchen Gründen auch immer, à la Max Kruse, da nicht so zum Zug kommt, wie der zum Zug kommen will, und dann sagt der Verein XY. Aber man darf natürlich nicht vergessen, so viele Spiele bis zur Winterpause sind auch nicht mehr, ne?
Eben.
Der muss sich natürlich auch noch einspielen.
Ja, alles nicht so einfach.
Aber trotzdem, mit der D-Day ist immer, da passieren die verrücktesten Dinge. Wer die Doku gesehen hat mit Schweizer, wie der verpflichtet worden ist, und da hatten sie auch keine Kohle.
Das wollte mich keiner sonst.
Vorsicht.
Ja, du heizt die Leute hier nochmal richtig an. Apropos anheizen. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Ole Werner nicht gesagt hat, das muss drücken im Gesicht, das muss kesseln bei einer der letzten PKs. Also ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr das hier gesehen habt, er sagte mal beinhart.
Wir sind nach wie vor Aufsteiger, müssen uns nach wie vor in dieser Liga Woche für Woche, im Endeffekt auch Tag für Tag, alles beinhart erarbeiten. Beinhart.
Und dann haben wir den Wunsch geäußert, dass Ole Werner, der das hier ganz bestimmt regelmäßig guckt, doch jetzt bitte mal demnächst sagen möge, das muss kesseln. Vielleicht kommt es ja noch.
Nee, aber er lässt sich wahrscheinlich nicht unter Druck setzen von dir. Weißt du, das kommt irgendwann, wenn du nicht
damit rechnest. Würde ich nie tun.
Ja, aber wenn du nicht damit rechnest, kommt es vielleicht
noch. Ja.
In so einem Nebensatz.
Nächster Gegner VfL Bochum. Ne?
Da würde man so sagen, das sind doch 3 Punkte.
Muss eigentlich. Ne? Aber im Fußball ist alles möglich. Fragen wir am besten jemanden, der sich damit gut auskennt, mit dem VfL Bochum. Und beim VfL Bochum denke ich direkt an Peter Neururer. Und deswegen rufe ich den jetzt mal mit dem grünen Telefon. Oh, muss ich hier einmal kurz umbauen, die langen Geräten kriege ich hier gar nicht. Rufe ich den jetzt einmal an. Natürlich, Peter Neururers Nummer. Könnt ihr in den Shownotes nachgucken? Natürlich nicht. Lassen wir kurz klingeln.
Wenn der überhaupt zu Hause ist.
Ja, man weiß es
ja nicht. Die ersten Trainer wackeln. Denk daran.
So, ich leg das übrigens mit Freisprecheinrichtung jetzt, das grüne Telefon. Lege ich hier so daneben. Und dann sollte das gleich losgehen. Und da ist er auch schon. Peter Neururer. Hi, moin, Peter. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ach, hallo.
Hi. Ich will mal so anfangen, dass wenn ich an Bochum denke, denke ich an Darius Wosch, Herbert Grönemeyer und Peter Neururer. Woran denkst du, wenn du an Bremen denkst?
Komischerweise an meinen Sohn.
Warum?
Weil auf kuriose Weise mein Sohn wohl einer der größten Werder-Fans überhaupt ist. Die ganze Familie angesteckt hat, inklusive meiner Frau. Mich aber nicht eingenommen, weil Werder Bremen, mit denen ich immer super klar kam, teilweise zusammen, gemeinsam im Trainingslager war, ob es in Antalya war oder im Sommer auf Norderney. Immer großartige Zeit gehabt, aber ich habe immer oder oftmals meine wichtigsten Spieler nach Werder Bremen abgeben müssen, weil wir nicht imstande waren, die zu halten. Das geht los mit einem Torhüter, gut zwangsweise, da hat der Thomas Schaaf uns geholfen, mit Christian Fander. Frank Fahrenhorst musste ich abgeben, der auch nach Bremen gegangen ist. Ja, und darüber hinaus auch noch Per Mertesacker, der auch gewechselt ist. Mit allen, die gerade von mir genannten, ist mein Sohnemann mehr oder weniger befreundet gewesen. Und da habe ich ja doch eine wahnsinnige Nummer mit Werder überhaupt. Ich habe ja gezwungenermaßen oder leider oder glücklicherweise viele, viele Mannschaften trainiert in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Und ich habe nur ein einziges Ding auf alle Vereine, die ich bezogen, beziehungsweise alle Stadien, die ich besucht habe, noch nirgends ähnliches erlebt. Ich habe einen einzigen Punkt geholt im Weserstadion. Einen einzigen Punkt. Den allerdings nicht gegen Werder Bremen, sondern gegen den VfB Oldenburg. Das war zu meiner Zeit bei Schalke 04. Die Bremer hatten oftmals die Chance, mich als Trainer zu holen, zu Werder. Hätte ich gerne gemacht, gar keine Frage. Dann hätte ich diesen komischen Fluch irgendwann auch mal beenden können. Aber ich gehe davon aus, die Bremer haben mich deshalb nicht gewonnen, weil sie wussten, dass ich doch nie gewonnen habe. Da war ich das Thema durch.
Aktuell das einzige Team mit 0 Punkten in der Bundesliga. Warum sollte es denn ausgerechnet gegen Werder besser laufen?
Ich muss meinen Sohn gleich mal fragen. Da ist natürlich die Hölle los für uns. Da kann man sich vorstellen. Dass ich da dem VfL Bochum die Daumen drücke, ist vollkommen klar. Bremen hat jetzt eigenartigerweise eine Menge Tore erzielt in den letzten beiden Spielen.
aber nur in An- und Abführung bei dieser Anzahl der Tore nur 3 Punkte erreicht. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das war ja unglaublich. Das ging ja hin und her und von der Qualität her großartig, aber in der Bundesliga darfst du halt solche Fehler im Defensivverhalten nicht haben. Dann rappelt's. Und da hast du gleich 4-mal gerappelt. Von daher, sie werden mit Sicherheit anders auftreten in Bochum als im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und von daher würde ich sagen, ich glaube, ich befürchte, Klammer auf, Klammer zu, der leichte Favorit ist Werder Bremen. Aber es wird nicht einfach in Bochum Punkte zu holen, denn die Jungs wissen, wie es geht. Die wissen auch mit Sicherheit, dass Werder Bremen zu den Mannschaften gehört, genauso wie 2 Wochen später geht es gegen Schalke. Die Bochumer machen sich natürlich auch Gedanken, gegen wen müssten wir eigentlich punkten. Und dass man gegen Bayern München nicht punktet und die mit einberechnet, gut, man sollte überhaupt keine Punkte einberechnen im Vorfeld einer Saison, aber das sollte vollkommen klar sein. Und da gehört Bremen eben zu den Mannschaften als Mitaufsteiger oder als Aufsteiger, bei denen man eigentlich zu Hause punkten müsste. Und von daher wird es eine heiße Kiste. Das Spiel geht garantiert nicht 0-0 aus.
Was imponierte denn bei Werder zum Beispiel im Moment? Ich meine, gestern war die Abwehr sehr schwach. Gibt es auch was du gut findest an Werder?
Es geht nie darum zu sagen, die Abwehr war schwach. Nein, das Defensivverhalten ist schwach. Die Abwehr fängt vorne an und hört hinten auf. Der Torhüter hatte keine Möglichkeit, gestern großartig einzugreifen. Er gehört mit Sicherheit zu den Besten in der Bundesliga. Die Gesamtstruktur, die gefällt mir bei Werder Bremen. Was da, ich erinnere mich dran, was da im Abstiegsjahr, am Anfang des Abstiegsjahres erzählt wurde über Frank Baumann. Um Gottes Willen, der Mann wurde ja verdammt in allen Ecken und in allen Dingen. Der konnte überhaupt nichts dafür. Der musste verkaufen, weil die Finanzlage eben so war. Dass man da eben abgestiegen ist, war brutal. Das musste mit Sicherheit nicht sein. Aber da hatte der Manager oder der Sportdirektor keinen großen Einfluss drauf. Und was er dann gemacht hat, A, die Ruhe bewahrt und B, eine Mannschaft zusammengestellt mit vernünftigem Transferverhalten. Diese Mannschaft hat Zukunft. Diese Mannschaft hat auf jeden Fall die Qualität, die Liga zu halten. Natürlich wird man nicht unrealistische Ziele aussprechen, dahingehend, dass man jetzt möglicherweise wieder von alten Zeiten träumt, von Champions League oder von UEFA oder ähnlichen Dingen. Jetzt gilt es, mit dieser Mannschaft, wie auch immer, warum auch immer, die Liga zu halten. Da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, aber man gehört mit Sicherheit zu den 5, 6 Mannschaften, die mit Sicherheit ja gegen den Abstieg kämpfen müssen. Nur mit der Struktur der Truppe, Bitoncourt jetzt wieder zurückgekommen, der wird jetzt plötzlich auch noch zum torgefährlichsten Kopfballspieler, den Werder je hatte. Also schier unglaublich. Nein, nicht auf einzelnen Spieler, aber so. Das stimmt in der Truppe. Und ich glaube, dass bei realistischen Zielsetzungen, das wird so in Bremen mit Sicherheit formuliert werden, diese Mannschaft mit Sicherheit und der Verein eben Zukunft hat.
Hast du den Trainer Ole Werner schon kennengelernt?
Ja. Viele Grüße an ihn, wenn er ihn trifft. Frag mal, ob er mir die Bilder mal rüberschicken kann. Und zwar war ich mit unserer Harley-Truppe übrigens, in diesem Jahr konnten wir nicht in Alaska, weil wir keine Maschinen gekriegt haben, da haben wir gesagt, machen wir mal alternativ Mallorca. Und dann eines Abends, gut, Mallorca ist natürlich dahingehend scheiße, weil mich kennt jeder Zweite. Dann sind wir dann irgendwo in Cala Radiada mal rausgegangen, in ein bestimmtes Lokal, was auch jeder kennt, wo wir jetzt keine Werbung machen. Auf einmal kommt ein Mann mit kurzen Haaren auf mich zu, ein Gläschen in der Hand, ich natürlich auch Gläschen in der Hand und sitzte mich und fragte, ob wir mal gemeinsam ein Foto machen könnten. Da habe ich gefragt, mal, hast du die alle auf der Latte oder bist du der Zwillingsbruder oder bist du tatsächlich der Kollege Werner? Ja, das habe ich mir vorgestellt, die waren da wohl mit einigen Mitarbeitern, Kiki Fander war dabei und andere Mitarbeiter vom Trainerstab oder wem auch immer, weiß ich nicht, von Werder Bremen, waren da in Cala Radiada unterwegs, haben sich wunderbar benommen, wirklich super klasse, haben den Verein grandios auch mit einem Gläschen in der Hand vertreten. Und da habe ich ihn persönlich mal kennengelernt und überragend, der Typ ist überragend. Und ich habe ihm meine Bewunderung ausgesprochen, nicht nur, weil er mit Bremen aufgestiegen ist, sondern die Art und Weise, wie er sich dabei verkauft hat, nennen wir es mal verkaufen. Ja, das war großartig, genauso wie ich es großartig fand, wie er die Situation in seinem Verein damals bei Holstein Kiel verkauft hat und vertreten hat, den Verein vertreten hat in wirklich fantastischer Art und Weise. Der war mir im Fernsehen zum ersten Mal kontaktiert, auf Anhieb sympathisch, weil es keiner der Trainer ist, die so zum Selbstzweck sich da irgendwo in Pressekonferenzen darstellen und von irgendwelchen eigenartigen arithmetischen Dingen oder biomechanischen Dingen im Fußball referieren, sondern der Junge weiß, wovon er redet, klar formuliert und tolles Auftreten. Glückwunsch zu diesem Trainer.
Ja, Wahnsinn. Werner will Fotos mit Peter Neururer machen und macht sie dann demnach ja auch, aber hat er nicht rübergeschickt.
Nein, ich weiß auch nicht, meine Nummer wahrscheinlich gar nicht.
Wie schätzt denn, was ist hier, ich war lange nicht mehr in Bochum im Stadion, ich weiß nicht, ob du zuletzt mal da warst. Was erwartet die Werder-Fans da? Das waren früher immer tolle Spiele, ich bin da immer gerne hingefahren. Enges, kleines Stadion.
Überragendes Stadion, vor allem ein überragendes Fanverhalten im Augenblick. gerade aus der Ostkurve kommend. Dann geht es aber rüber ins ganze Stadion, bis auf den Bereich, den Werder Bremen hoffentlich voll macht. Die Jungs wissen, worum es geht. Die Fans im Stadion wissen, zum Beispiel eine 7-0-Niederlage gegen Bayern München wäre in jedem Stadion dieser Welt von der Heimmannschaft her mit Pfiff und Ähnlichem quittiert worden. Nein, in Bochum hat man zu der Mannschaft gestanden, hat die Mannschaft gefeiert, unterstützt bis zur letzten Minute, nach dem Spiel auch mit Standing Ovation verabschiedet, weil sie sehen, und das ist kein blöder Spruch in Bochum, wenn die Jungs alles geben, kann man mal mit der Mannschaft auch verlieren. Nur die Art und Weise, wie sie entscheiden. Und da hat sich wirklich krass ausgedrückt, jeder von den Jungs den Arsch aufgerissen, die da auf dem Platz standen, und das wird akzeptiert. Sie wissen, dass der VfL limitiert ist mit seinen Möglichkeiten. Sie wissen allerdings auch, dass Thomas Reis mit seiner Truppe alles rausholt, was drin ist. Da ist eben nicht mehr drin, als vielleicht den Klassenhalt zu schaffen, das wissen sie. Und somit werden sie den Verein auch, die Mannschaft auch total unterstützen. Bremen ist sowieso beliebt beim VfL Bochum, also gibt es keine Pfiffe, da kann man 100% von ausgehen, es wird eine gute Stimmungslage sein. Die Hütte wird mal mit 25.000 fast, nehme ich mal an, fast voll sein. 28 passen noch rein, die Stimmung wird grandios sein. Losgelöst vom Ergebnis.
Wie geht's denn aus?
Für meinen Familienfrieden hoffe ich auf ein langweiliges 4-4.
Das nehmen wir. Ah komm, langweiliges 4-4 ist doch super.
Ja, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ole zufrieden wäre, wenn er wieder 4 Gegentore bekommt. Also da müssen wir mal einiges bedenken, vor allem man spielt ja gegen VfL Bochum. Also, ich hoffe wirklich, dass der VfL ganz knapp gewinnt, aber die Sicherheit ist noch nicht da.
Wir haben jetzt, wenn wir so einen Experten wie dich da haben, habe ich noch eine spezielle Frage. Marco Friedl ist ja der Kapitän geworden beim SV Werder Bremen. Mannschaft hat gewählt, er ist erst 24 Jahre alt. Erstens die Frage, hast du auch immer wählen lassen oder hast du selber bestimmt?
Nee, ich hatte da gar nichts von. Ich brauche keinen Kapitän. Die Mannschaft braucht einen Kapitän. Und von daher soll die Mannschaft wählen. Aber ich habe natürlich... wenn ich jetzt zu einem Verein gekommen bin, habe ich meistens ja übernommen in irgendwelchen Situationen, in denen es extrem war, entweder muss es so aufsteigen oder du willst nicht absteigen und so weiter. Da habe ich natürlich den alten Kapitän immer im Amt gelassen. Wenn ich dann festgestellt habe, dass dieser Kapitän allerdings nicht gut für die Mannschaft war, vorher eben auch bestimmt war und nicht durch die Mannschaft, sondern durch den scheidenden Trainer bestimmt wurde, dann habe ich eine Gruppe vorgeschlagen von mehreren Spielern. Aus dieser Gruppe sollte dann von der Mannschaft aus ein Kapitän gewählt werden. Ich versuche eine Verbindung zu allen Spielern so aufzubauen, dass auch der uninteressanteste in anderen Abführungen Ersatzspieler die gleiche Wertschätzung und den gleichen Respekt bekommt wie der nachher auch auftretende Kapitän. Aber der Kapitän muss meiner Auffassung nach immer von der Mannschaft gewählt werden, weil er für die Mannschaft da sprechen soll und der die Mannschaft auch nach außen verkörpern soll.
Jetzt ist Marco Friedl sehr jung noch mit 24 Jahren als Kapitän und man hat das Gefühl, er wackelt gerade ein bisschen. Er spielt nicht mehr so souverän wie in der Vorsaison. Gestern war es dann extrem auffällig. Was macht man dann mit dem?
Ja, man muss sich mal fragen, ob die Binde, gibt es ja auch den einen oder anderen, das habe ich mal erlebt, dass die Binde den Spieler belastet. Je nachdem, welche Rolle spielt denn der Kapitän in dieser Mannschaft? Ist er ein Führungsspieler, hat er sich die Binde verdient und dadurch die Anerkennung bei der Mannschaft gefunden? Oder hat er die Anerkennung nur dahingehend gefunden, dass er menschlich so akzeptiert ist, rein vom Intellekt her und vom Auftreten her, aber vom Sportlichen her möglicherweise die Kapitänsbinde als Belastung empfindet, die ihn dann in einigen Situationen unsicher machen wird. Das kann ich nicht beurteilen, da muss ich den Spieler kennen und vor allen Dingen das Verhältnis unter den Spielern miteinander eben auch kennen. Rein vom Sportlichen her kann man sie ja sehen, das ist klar, kann man erklären, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo mit seinem Alter zu tun hat oder eben mit der Kapitänsbinde.
Wann sehen wir dich denn mal wieder mit dem Porsche irgendwo vorfahren eigentlich, Peter?
Wahrscheinlich, wenn der nächste Trainer irgendwo rausfliegt, wird mein Porsche wieder da stehen. Aber kurioserweise, den Porsche fahre ich schon seit 5 Jahren nicht mehr.
Ist aber trotzdem eine super Geschichte.
Irgendein Spaßmacher hat das Foto wirklich immer gemacht. Das war zu meiner dritten Zeit wäre es gewesen bei Hannover 96. Da hat ein ganz schlauer Manager nämlich die gesamte Presse an den Ort bestellt, an dem wir Vertragsverhandlungen geführt haben. War eine sensationelle Idee vom Herrn Dufner. Und da bin ich aus meinem Wagen ausgestiegen, kann wohl nicht wahr sein, ein Blitzgewitter von Fotografen und Ähnliches ist da auf mich niedergeprasselt. Und eines dieser Bilder eben, da ich vor diesem Hotel stand in Hannover, wird dann jetzt heute noch immer wieder gerne genommen, ne? Immer wieder gerne genommen, dass Neuroram mal wieder unterwegs ist. Also macht euch keine Sorgen.
Bock hättest du schon, nochmal wieder auf der Trainerbank zu sitzen?
Also ich habe da ehrlich gesagt keine große Veranlassung mehr. Ich trainiere die vertragslosen Fußballer. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich möchte meine Emotionen noch weitergeben und Und aus reiner Geschäftsbasis Fußball zu betreiben, ist für mich mit Sicherheit nichts. Macht keinen Spaß, würde mir keinen Spaß machen. Und wenn ich keinen Spaß habe, kann ich keine Motivation mehr vermitteln. Es gibt zwei Vereine, für die ich nochmal zurückkommen würde. Ne, auf die Trainerbank, im Falle, dass da Not herrschen würde, bei beiden. Ja gut, bei Schalke 04 zum Beispiel, das ist einer der Vereine, da kann natürlich ganz schnell Not aufkommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Da habe ich noch eine kleine Rechnung offen, eine positive Rechnung. Das würde ich machen und zum 1. FC Köln würde ich zurückkommen. Ansonsten würde ich meine Heimat nicht mehr verlassen und hätte ich trotz vieler, vieler Angebote, die ich immer im Augenblick noch aus dem Ausland habe, habe ich kein Interesse mehr, meine Heimat zu verlassen. Ich bin Sportvorstand beim Wuppertaler SV. Das macht ja gut mehr oder weniger Spaß. In der vierten Liga zu arbeiten ist natürlich eine komplett andere Welt als im Profifußball. Aber das ehemalige Bundesligist, da habe ich ja zu gesagt, also mache ich es auch. Dann bin ich ja bei Sport 1 unterwegs. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also ich bin noch mit Fußball sehr, sehr verbunden. Ich habe dann, wie man sieht, einen tollen Markenbotschaftervertrag bei Puma. Jetzt könnte ich natürlich Reif 1 Plus noch nennen. Also ich bin noch viel beschäftigt. Ich habe unterschiedliche Dinge zu tun. Ich bin bei der Sterling Service Group, was mir wahnsinnig viel Spaß macht als Beirat. Auch viel mit Fußball zu tun, mit Fußballstadien. Also wenn ihr da bei Werder Bremen mal das Weserstadion sauber gemacht haben wollt oder Sicherheit braucht, könnt ihr da sofort anrufen. Sterling macht alles.
Peter, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
Alles Gute. Und denkt dran, Foto mit Ole.
Das war Peter Neururer. Schöne Anekdötchen dabei. Hat mir gut gefallen.
Ich bin echt gespannt, ob Ole Werner darauf jetzt reagiert.
Ja.
Also ob ihn da jetzt...
Warten wir mal ab. Vielleicht geht ja irgendwie was.
Aber ich stelle mir das... Kennst du die Szene so vorstellen? Du bist... Der Bierbrunnen heißt der Laden da. Zum Beispiel sage ich es doch.
Ne? Ja, das ist doch verraten. Ja,
haben die noch ein bisschen Party da noch gemacht, die Trainer? Wusste keiner.
Ja.
Schön verheimlicht. Und auch, was bemerkenswert ist, dass das bislang noch nicht rausgekommen ist. Dass da keiner irgendwie...
Eingedeicht investigativ.
Du hast so einen nassen Helm auf.
Mal wieder abgeliefert.
Ja, ja. Der Einzige, der investigativer war Peter Neururer.
Ja, ist doch gut. Ja. Reicht doch für uns. Den kennst du ja aus dem kleinen Dopa, aus dem Zweitliga-Dopa.
Ne? Aus dem Maschinensucher-Doppelpass, hieß der damals.
Ja. Ja. Wenn Peter Neururer hier die ganzen Werbenamen droppt, können wir das natürlich auch machen.
Oh, das Bier mal eben wieder hoch.
So, jetzt warst du aber ja auch, Björn, und da müssen wir kurz drüber reden, jetzt warst du ja auch im großen Dopa, im großen Doppelpass.
Weißt du auch, wie der heißt?
Nein, keine Ahnung. Ja,
Stahlwerk Doppelpass.
Natürlich, Maschinensucher, Stahlwerk.
Das geht martialisch zu.
Ja. Wie war es denn so in aller Kürze?
Super.
Ja?
War nett, hat Spaß gemacht. War echt, also was mich nur gewundert hat, es waren wenig Werderfenster. Klar, ist in München die Veranstaltung, aber ich dachte gerade nach dem Ding.
Das war nach dem Dortmund-Spiel.
Da habe ich gedacht, die stürmen da noch das Hilton Hotel. Das ist ja direkt am Flughafen in der Eingangshalle vom Hilton Hotel. Und aber ein, zwei habe ich getroffen. Mehr waren nicht da.
Wird da eigentlich gesoffen während der Sendung?
Von uns leider nicht. Am Ende gab es Bier erst. Ja. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich dachte, bei so einer Veranstaltung schön Weizen. Aber nee, muss wohl mal schief gegangen sein. Keine Ahnung. Und am Ende gab es eins, haben aber auch nicht alle getrunken. Ich habe mir das aber dann gegönnt.
Ah, ja. Ich dachte, da schleppt einer regelmäßig da irgendwie, füllt die Biere da auf.
Man hätte es vielleicht bestellen können, aber es haben alle, also Effa auch immer nur Espresso und Wasser.
Sad. Ja, vom Stuhl fallen wieder wahrscheinlich keiner. Björn, du weißt, was jetzt kommt. User fragen Loser. Doch, weißt du. Aber vorher müssen wir noch erzählen, wer in der letzten Show dieses, da kommt es reingeflattert, dieses wunderschöne, wie ich finde, Lachs-Trikot
geschenkt bekommen. Wer sich da Peach ausgedacht hat, ne?
Toll, toll.
Also, soll Peach heißen, also Peach soll die Farbe sein.
Also beim letzten Mal war es so, dass unter allen Kommentaren, unter dem YouTube-Video viel Lobhudelei war. Wir haben ja auch dazu aufgerufen, war mitunter schon fast ein bisschen unangenehm, aber sehr, sehr viel nettes Zeug. Vielen, vielen Dank. Aber eine Geschichte hat mich tatsächlich ein bisschen bewegt.
Das ist selten, dass sich was bewegt.
Also, dass du dich bewegst.
Bei mir bewegt sich gar nicht mehr so viel.
Und ich will das kurz vorlesen. Ich versuche es ein bisschen einzukürzen. Jakob Likes, oder er heißt Jakob Likes, hat nämlich geschrieben...
Der heißt Jakob Likes.
Jetzt ist sein YouTube-Name, vielleicht heißt er auch nicht wirklich so. Schrieb, sehr schöne Folge, besonders weil Tim Borowski für mich nicht irgendein Ehemaliger ist. Um weiter auszuholen, und ich kürze das jetzt ein, ohne ihn wäre ich heute kein Fußball, geschweige denn Bremen-Fan. Wieso? Wegen eines Pixie-Buches. Für alle, die sich nur vage daran erinnern, was das nochmal ist, gibt diese Pixie-Bücher und es gibt nämlich auch ein Pixie-Buch mit Tim Borowski als Protagonisten. Das hat Jakob damals im Spielzeugladen für einen Euro, eine Mark, man weiß nicht mehr so genau, mitnehmen können. Und das war im Frühjahr 2006 und daraufhin Jetzt muss ich kurz wühlen. Fand er also alles schick, dieses Buch. Und bei der folgenden WM ist jedes Spiel dann Pflichtprogramm. Also er wurde Fan durch dieses Pixie-Buch, weil da eben Tim Borowski eine entscheidende Rolle spielt. Und dann 2006 ist ja bekannt, war die Weltmeisterschaft, Boro spielt, das deutsche Sommermärchen steckt auch meine bis dahin vollkommen fußballfremden Eltern an. Beim tragischen Ausscheiden der Deutschen im Halbfinale weinen Mama und das fünfjährige Ich gemeinsam. So, die ersten Bremer Trikots mit der Nummer 24, Boros Nummer, lassen nicht lange auf sich warten. Wahrscheinlich habe ich mich, also Jakob, nicht ich, nie wieder so über ein Geburtstagsgeschenk gefreut. Etwas später, 2006 oder 2007, spielt mein Vater als DJ auf der Weltpremiere von Sylke Wortmanns Deutschland ein Sommermärchen. Also Papa offensichtlich DJ, legt da ein bisschen auf. Zu Gast sind Merkel, die Nationalmannschaft, alles mit Rang und Namen, spielt alles keine Rolle, schreibt Jakob, nur Boro. Zurück aus Berlin zeigt mein Vater mir das Pixie-Buch, vorne Punk, das heißt, er sieht da Autogramm, innen hat noch ein gewisser Schweini unterschrieben, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt vollkommen nebensächlich. Natürlich fange ich selbst an, Fußball zu spielen, höre wieder auf, was bei Kindern so üblich ist, dies, das. Und Bremen bleibt aber immer da. Inzwischen bin ich 22 Jahre alt, mein Papa mittlerweile mit Pizarro-Trikot und ich haben gemeinsam den Abstieg erlitten, wie den Aufstieg bejubelt. Kein Ende in Sicht, so hat Tim Borowski mit einem Kinderheft an der Familie aus dem Rheinland ohne jeglichen Fußballbezug zu lebenslangen Fans des SV Werder gemacht. Lachsrosa steht mir übrigens auch ganz gut. Das ja, da, ja. Du machst hier für alle, die das nur
ich hören. Ich ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Du
ein bisschen Gänsehaut. Das war jetzt sehr lang. Ich habe es schon versucht, so ein bisschen einzustauchen, aber die Geschichte hat mich durchaus irgendwo bewegt. Nur Fußball, kann man sagen. Aber ich finde, sie hat dieses Trikot auf jeden Fall verdient. Jakob, bitte schreib eine E-Mail an redaktion@deichstube.de, damit wir deine Adresse haben können. Dieses Trikot geht dann an dich.
Das aber da außen noch ein Boro-Unterschrift drauf.
Ich habe Boro daraufhin übrigens diesen kompletten Text zugeschickt. Und Boro schrieb mir tatsächlich auch, deswegen komisch, dass du das sagst, schrieb mir auch, Gänsehaut.
Echt?
Ja, und dann habe ich daraufhin cool. nochmal mit ihm gesprochen. Auch ihn hat das tatsächlich sehr bewegt und Boro und ich haben beide festgestellt, wie alt wir mittlerweile sind. Ja, mit Autogramm, oh ja, das kann ich jetzt nicht versprechen. Aber das Trikot geht wieder zurück. Zack, und gibt wieder ein Trikot zu verschenken. Gibt ein Trikot zu verschenken, sagt man das so?
Ja, wahrscheinlich kannst nicht. Du machen, kannst du
Ihr
machen.
Ihr wisst, was ich meine. Ja. Um jetzt es ein bisschen grün. Einfacher zu machen, das ist das Heimtrikot. Ausverkauft.
Alles ausverkauft bei Werder.
Ja, kommt dann erst im November Nachschub. Wir haben noch eins. Das verschenken wir. Diesmal müsst ihr noch weniger machen. Einfach unter dem YouTube-Video kommentieren. Und es muss keine Lobhudelei sein. Macht doch, was ihr wollt.
Muss man erwähnen, dass ich das schon getragen habe?
Ich weiß nicht, ob dann die Gewinnbeteiligung...
Ja, ich finde, man muss ehrlicherweise sagen, das habe ich getragen im Trainingslager.
Mhm. Ja, meint man gar nicht. Also jeder Kommentar, macht mit. Und dann lassen wir diesmal wahrscheinlich wieder den Zufallsscanner laufen. Fast die Kamera abgeräumt. So, das kurz Orga-Kram. Viel Spaß, fleißig kommentieren, ist ja klar.
Ich will auch mal
jetzt wieder. Aber User fragen Loser.
Jetzt bin ich gespannt.
Jingle feuerfrei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Das hat mittlerweile echt einen guten Flow. Ich hau das auch noch bei Insta raus, weil es sonst schon fast zu viele Fragen sind. Toll, bitte immer weitermachen, Regiebeteiligung, geil. Wir fangen an mit Philfried Fritschkock, gerne mal dabei. Keine Bude in der Nachspielzeit, gehört Birkeles auf die Tribüne. Falls ihr euch fragt, wer ist gemeint?
Der Schotte mit dem Bart.
Ist natürlich ein Spaß, aber ich hab's ja anfangs gesagt, schon ein bisschen enttäuscht.
Er ist ja.
Warum trifft er jetzt nicht immer?
Es war so lustig im Stadion, ne? Er rennt zur Auswechselbank und alle denken so, war noch nicht 65. oder so. Mhm. Der 60. war es, glaube ich. Und auf einmal riesen Jubel schon bei den Werderfans, jetzt kommt er, rennt an der Bank vorbei, geht in die Kabine, kommt wieder zurück und rennt wieder zum Warmmachen. Und dann wurden drei andere eingewechselt.
Ja, was war los?
Wir haben Ole Werner gefragt hinterher und er sagte, weiß ich nicht, was der war in der Kabine.
Bring den Schotten!
Wir haben noch. Toll, Björn, hast du mitgebracht?
Ja.
Wir haben hier, für alle, die das nur hören, wir haben hier eine Birke. Das ist wirklich vielleicht in der Historie von Eingedeicht, Deichwurms, eine der schlechtesten Wortwitze, die wir je gemacht haben. Aber gefällt mir sehr gut. Ja, eine Birke stellen wir jetzt hier auch einfach auf. Bleibt jetzt hier als Hommage an Olli Birkeles. Die Birke.
Ist auf jeden Fall besser als...
Als was?
SE.
SE. Ja, das ist ja, das ist ja, hat ja mit Bier nur zu tun. Mhm. Birke SE. Alles top. Nur Top-Gags hier. immer weiter. Ach so, Birkeles hat sich übrigens bei Insta gemeldet nach diesem grandiosen Spiel gegen den BVB und hat uns geschrieben, Mensch, tolle Fotos, könnt ihr mir die zuschicken? Und ich war da gerade am Trigger und ich sage, ja, kein Problem, aber nenne ich doch bitte ab sofort Birkeles.
Und was hat er geantwortet?
Vielen Dank für die Fotos, sonst nichts.
Er ist schwer begeistert von Birkeles.
Ja, aber ich, das kriegen wir schon, das kriegen wir schon noch gebrandet. Da gehe ich fest von aus. Martin420B1981. Wie viel Becks muss man trinken, um dieses Abwehrverhalten zu ertragen?
So, da stelle ich das Glas weg.
Wie schlimm war es denn jetzt aus deiner Sicht? Können wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen?
Es war leider sehr schlimm. Das begann schon direkt mit dem Anpfiff, weil man ja dann überhaupt nicht gut verteidigt hat, als Mario Götze da völlig blank am Strafraum stand. Der Raum war nicht besetzt, der muss besetzt sein, hat auch Ole Werner hinterher gesagt. Das war übrigens das, was er angesprochen hat, dieser Rückraum. Mhm. Da, das waren ja die beiden Tore gegen Dortmund, da war auch immer eine Lücke. Vorher hatte allerdings auch Miloš Veljković, der auch einen schlechten Tag erwischt hatte, da auch mehr so ja, Geleitschutz zu geben, anstatt da richtig dran zu gehen. Das ist immer so ein bisschen sein Problem, dieses nach hinten verteidigen und nicht nach vorne zu verteidigen. Das nach vorne verteidigen ist natürlich gefährlicher, riskanter und dieses Risiko scheut er gerne mal.
René Wolfgram, erst die Sensation gegen den BVB und jetzt bei aller Enttäuschung über die Niederlage gegen Frankfurt. Wie geil ist es denn bitte, Werder-Fan zu sein? Es macht wieder jedes Spiel extrem viel Bock. Einwechslung Birkeles wird gefeiert wie ein Tor. Die Spieler hauen sich alle rein. Von Startelf bis Einwechsler, trotz Rückstand explodiert das Weserstadion förmlich. Ich will es jetzt einfach mal genießen. Freue mich über so viel geschossene Tore und ignoriere, dass es hinten aussieht wie ein Hühnerhaufen. Darum darf sich dann gerne Ole Werner kümmern, aber bitte, bitte nicht vorsichtiger werden. Frage ist eigentlich keine Frage, aber ja.
Doch,
eine Taktik wäre ja,
das Ganze. Stell mich jetzt wieder hin. Nein, ja. das hat Ole Werner ausgeschlossen.
Er passiert
sagt, nicht. Er sagt einfach auch, die letzten Spiele würden dazu noch nicht passen, weil sie gegen Dortmund ja nicht wirklich viel zugelassen haben. Und das gegen so eine Top-Mannschaft, das passte schon. Mhm. Hieß aber was anders. Er nennt einmal den Grund, dass die Mannschaft nicht das umgesetzt hat, was sie sich vorgenommen haben, schiebt es aber nicht komplett auf die Spieler. Sehr interessant, wie Ole Werner das macht. Prangert das an, er sagte, sie hätten schon einen ganz guten Plan gehabt. Gut, das wäre auch doof, wenn er sagen würde, er hätte einen schlechten Plan gehabt. Mhm. Aber er sagte, der Gegner, den darf man jetzt auch mal nennen, ist nun mal ein Europapokalsieger. Und die waren wirklich schnell. Mhm. Die haben echt schnell Fußball gespielt und hatten auch eine ordentliche Wucht. Das will er nicht als Ausrede gelten lassen, sondern als Erklärung. Und sie haben gegen so eine schnelle Mannschaft unter seiner Leitung noch nicht gespielt. In der zweiten Liga wird so schnell nicht gespielt. Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg haben nicht so schnell gespielt. Daran müssen wir uns gewöhnen, daraus müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Naja, und da hat man einfach gesehen, dass die individuelle Klasse dann einfach schlechter war, geringer war als wie von Frankfurt. Deswegen verlierst du das Ding.
Aber ich möchte Europa-League-Siegers, was
du. Ich möchte aber dem User absolut recht geben. Deswegen bin ich auch so hin und her gerissen. Einerseits, wir suchen natürlich jetzt nach den Gründen und ja, Abwehr schlecht, was muss ich da verbessern? Womöglich könnte man noch Spieler verpflichten. Aber andererseits muss man auch sagen, so viel Freude. Die Werder-Fans haben, glaube ich, kaum andere. Also dieses Dortmund-Ding ist sowieso einmalig in dieser Saison bis jetzt gewesen. Und auch am Sonntag war das eine Show in diesem Stadion. Es hat einen Spaß gemacht. Und die letzten Minuten, wenn ich daran denke, dass der Berg da über außen nochmal durchgeht und alles schon brüllen. Genau.
Props an.
Und dann kriegt der Leverkusen, ich weiß gar nicht, wer es war, den Ball noch an die Hüfte und der geht fast ins Tor. Ich will nicht wissen, was dann los gewesen wäre. Also manchmal muss man auch damit zufrieden sein und sagen, ey Leute, das macht Spaß.
Ja, will ich insofern ergänzen, als dass ich überhaupt keine Erwartungen an den Ausgang des Spiels habe, gegen Frankfurt zum Beispiel, weil ich mir denke, ja, als Aufsteiger jetzt, ja, dann frisst du da mal ein. Also ich plane da null Punkte.
So darfst du nicht denken. Ne? Du musst immer versuchen, die Punkte einzusammeln. Wenn du schon vorher sagst, gegen die hole ich nichts. Also da war am Sonntag gegen Frankfurt definitiv ein Pünktchen drin, das musste
mir... Ja, mir als Bremer geht es nun mal einfach besser, wenn ich mit null Erwartung in die Saison gehe, dann können sie ja übertroffen werden. Ne?
Also ja, keine, das ist, aber das ist so diese... Erwartung, ja, aber das hat Dutt auch immer gesagt. Einfach. Null Erwartung an diesen Verein und dann springen wir über dieses kleinste Stückchen, was wir haben. Weiß ich nicht, nee, mag ich nicht.
Mon, Grüße, nächste Frage. Paule 93227, was macht ihr denn immer mit diesen Zahlen da? Was soll das? Egal. Ist Friede vielleicht mit der Kapitänsrolle überfordert, denn für mich ist er nicht der Rückhalt, wie er es in der zweiten Liga war. Dazu passt, Bafka. Warum darf Friedel durchspielen, obwohl er offensichtlich vorher hart gesoffen hat? Junge, Junge.
Boah, das mag, das weiß ich nicht. Da geht man ein bisschen zu weit mit dem hart gesoffen. Das hat Marco Friedel nun auch wahrlich nicht verdient. Er hat nicht gut gespielt. Und er war auch irgendwie nicht ganz bei der Sache, hatte man das Gefühl. Oder er wollte zu viel und war gedanklich schon immer weiter. Weil solche Fehlpässe, wie bei dem Freistoß nach 8 Minuten, sowas habe ich selten gesehen, das ist ja, wenn du 2 Sachen im Kopf hast. Ja, also das ist ihm dahinter nochmal passiert. Der Fehlpass vor dem 2:2 war ja auch hanebüchen. Ne? Kann man hinter alles noch lösen, aber da waren schon Sachen dabei. Und da bin ich beim ersten User, das ist sicherlich nicht so einfach, auf einmal Kapitän zu sein. Und dann als 24-Jähriger und zweitens nicht zu vergessen, Ömer Toprak hat er sonst immer an seiner Seite gehabt. Der strahlt natürlich eine unglaubliche Ruhe aus. Da weißt du, Mann, im Notfall kann der auch für mich nochmal retten. Jetzt hast du Milos daneben, nichts gegen Milos Veljković, der muss sich aber in der Rolle auch noch finden. Und wenn bei dem lief es dann am Sonntag auch nicht wirklich gut, der war auch schwach. Ja, und dann wackelt das alles. Und das war das Risiko, was du eingegangen bist, wenn du den Marco Friedel mit 24 zum Kapitän machst. Ich bin gespannt, wie er da aus dieser Nummer wieder rauskommt. Ja. Der hat anschließend zwar gesprochen, leider nicht mit uns. Da hat es kleine Schwierigkeiten gegeben, weil er nochmal weg musste. Als er wieder kam, konnten wir nicht mehr da sein.
Warst du bei der Pressekonferenz?
Genau, ist ein bisschen schade gewesen, aber er hat mit den Kollegen vom Fernsehen gesprochen. Ist da der Frage nach seinen eigenen Fehlern, seiner eigenen Verantwortung ein bisschen ausgewichen? Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht spricht er nochmal in den Tagen
jetzt. Ja, wir wünschen Marco Friedel natürlich, dass er da wieder in die Spur kommt.
Das hat übrigens auch Niklas Füllkrug so gesagt. Ja. Er hat schon, man merkte schon ein bisschen Kritik von ihm. Da sind Mitspieler ja immer total vorsichtig, war er auch. Und er hat auch gesagt, wir brauchen Marco Friedel ganz dringend in seiner Topform, weil der extrem wichtig für uns ist. Und du hast ja mit Clemens Fritz auch einen, der war selbst Kapitän, Frank Baumann war Kapitän. Ich glaube schon, dass man Marco Friedel da jetzt helfen kann. Und ich hoffe, dass er bereit ist, das auch anzunehmen.
Das wird schon, gibt die ersten Stimmen, die sagen, vielleicht der falsche Kapitän, vielleicht Marco Friedel insgesamt overrated. Den Schuh tragen wir hier noch nicht, ganz bestimmt nicht. Das wird sich schon alles hoffentlich dann in die richtige Richtung entwickeln. Aber du hast es ja ganz treffend gesagt, wie ich auch finde, es ist erstmal eine neue Rolle. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen hineinwachsen. Und das geht auch nicht an den ersten 3-4 Spieltagen. Vielleicht braucht es da einfach noch ein bisschen. So, und die Punkteausbeute vom SV Werder ist ja Stand jetzt gar nicht so schlecht. Black Diamond Wing. Wie dicht sind Gruff und Buchanan? Ach, an der Startelf dran. Fand es besonders heute sehr auffällig, wie viel besser Werder nach deren Einwechslung war. Schmidt natürlich auch. Ole Werner ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für Wechsel in der Startelf. Ja, die Frage ist, Groß hat es nicht optimal gemacht auf der Sechserposition. Wie dicht ist Gruff dran und ja, was ist denn eigentlich mit Buchanan?
Gehen wir mal durch. Christian Groß hat jetzt ein schwaches Spiel gemacht, aber auch ein Christian Groß darf echt mal ein schwaches Spiel machen. Also diese ganze Diskussion um Christian Groß, ich habe keine Lust, jetzt nochmal wieder neu aufzumachen, weil er auch wirklich die Saison schon gute Spiele gemacht hat. Und der hat noch Bonus sozusagen. Also der wird bleiben im Team. Ihr Gruff hat mir gefallen, als er reingekommen ist. Mhm. Hat sofort wirklich versucht, da sich anzubieten, den Ball zu fordern, Verantwortung zu übernehmen. Hat aber auch nicht so, das hat auch nicht ewig funktioniert. Also klar war ja dabei, als sie besser geworden sind. Aber ich glaube, zur defensiven Stabilität wird er immer noch eher auf Christian Groß setzen. Wobei das natürlich nach den Erkenntnissen am Sonntag nicht ein ganz starkes Argument ist. Weil Libio Ken, ja, ist besser geworden, offensiv danach. Aber Anthony Jung hat das 1-1 gemacht. Absolut. Und offensiv fand ich ihn zwischenzeitlich auch gar nicht so schlecht da. Und er ist defensiv stärker als Libio Ken. Ich denke, das wird auch noch so bleiben. Und wen hatten wir noch? Niklas Schmidt. Das ist eine spannende Personalie. Ja, weil der war wirklich sehr auffällig, als er reinkam. Tolle Pässe gespielt. Und wir haben ja anschließend mit Ole Werner gesprochen, der zum Beispiel über Marco Friedel nichts sagen wollte, weil er über einzelne Spieler nicht sprechen wollte. Dann hat aber trotzdem nochmal ein Kollege es gewagt, ihn auf einen einzelnen Spieler anzusprechen, auf Niklas Schmidt. Und auch gefragt, wie sind deine Chancen, da jetzt mal von Anfang an zu spielen? Da hat Ole Werner dann gesagt, ja, der hat ein ordentliches, gutes Spiel gemacht. Aber sein Defensivverhalten kann man auch nochmal drüber diskutieren. Also nicht das totale Lob. Der kann jetzt reinrutschen. Wir wissen ja nicht, was mit Leo Bittencourt wirklich langfristig ist. Hat eine Rippenzerrung, in dem Bereich deine muskuläre Probleme. Einsatz in Bochum gefährdet. Und dann denke ich schon, dass da Niklas Schmidt eine gute Chance hat, vielleicht von Anfang an zu spielen.
Sind wir sehr gespannt. Immer wieder die Frage, und da könnte ich jetzt X vorlesen, was ist denn jetzt mit dem Sechser?
Ja, da sind wir wieder bei Christian Groß.
Drehen wir uns im Kreis, klar, aber sie wird halt immer wieder gestellt und wir können ja zumindest immer wieder versuchen, sie zu beantworten.
Doch,
ich mache sie ja kurz. Ja, natürlich bräuchte wer da noch einen Sechser.
Aber du musst es halt einen haben, der wesentlich besser ist als Christian Groß und Ilja Gruev und dann musst du ihn noch bezahlen können.
Und dann ist das Regal schon sehr hoch.
Naja, jetzt wollen wir Christian Groß nicht gleich zum Nationalspieler machen, Ilja Gruev. Also das ist jetzt auch nicht das allerhöchste Regal. Also bei
allen, ich glaube, hast du mich falsch verstanden. Ich wollte damit sagen, dass wenn du jemanden holst, der dir sofort weiterhilft, dass der natürlich schon preislich eine Kategorie hat, fast egal wie hoch das Regal ist, zu hoch. Bei dem, was man gerne hätte.
So, genau. Das ist definitiv so. Du kannst nur hoffen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass da irgendeiner irgendwo unglücklich ist und der Verein glücklich ist, wenn der wiederum weg ist. Also so eine Mitschweißer-Nummer, wie vor einem Jahr. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das was wird. Aber der soll sich schon die Bundesliga ein bisschen kennen. Und dann ist der Kreis nicht mehr so groß. Ne? Mhm.
Ja, ich glaube, ich vertraue einfach mal den Verantwortlichen des SV Werder Bremen. Ich glaube, da passiert wirklich nichts mehr. Und deswegen hätten wir die ganze Relativierung von wir sitzen hier und vielleicht schon was passiert, hätten wir uns in zwei Wochen sparen können, weil sowieso nichts mehr passiert. Aber ich lasse mich hier auch gerne eines Besseren belehren von den Verantwortlichen des SV Werder. Schöne Frage jetzt oder interessante Frage. Schön eigentlich nicht. Jonas Preine, es bricht mir das Herz, aber müssen wir mal über Pavlas reden. Er holt zwar immer mal einen raus, sieht aber bei fast allen Gegentoren die Saison nicht gut aus.
Nee, das ist ja schon mal, also sieht bei fast allen Gegentoren nicht gut aus, ist Unsinn. Sorry, muss man so hart sagen.
Nix für ungut.
Ja, also bei den Gegentoren gegen Frankfurt, ich wüsste nicht, welchen er da halten soll. Er hält einen richtig gut, als der Lindström vor ihm ist und ihn tunneln will. Das macht er geschickt, das hat er gerochen sozusagen. Ja, er hat keinen Unmöglichen gehalten darüber hinaus. Und, da bin ich beim User, er wackelte auch gewaltig. Ne? Also den einen oder anderen Band ins Aus und auf die Tribüne. Merkte man aber auch, wie groß der Frankfurter Druck dabei war. Ja. Dann hat er natürlich mit Friedl und Veljkovic zwei davor gehabt, die auch wackelten. Da wackelte er mal schön mit. Ja, die Ausstrahlung von Pavlas war schon besser. Da war auch dieser eine hohe Ball.
Ja.
Und Michael Zetterer, Abschlusstraining, der hat gehalten. Also, ich will da jetzt noch keinen Torwartwechsel darauf beschwören, aber wenn der Zetti so weitermacht, dann könnte das nochmal spannend werden. Und vielleicht sorgt das aber auch dafür, dass Pavlas, ja, vielleicht sich nochmal.
Konkurrenz immer gut. Oft ist es ja tatsächlich so, dass es dann, wenn du einen richtigen Bock gehabt hast, dann passiert so ein Torwartwechsel. Vorher eigentlich nicht.
Nein, also, obwohl Pavlas ist damals reingekommen bei Zetti, weil man bei Zetti auch das Gefühl hatte, Markus Anfang auch so erklärt, der macht das eigentlich ganz gut, aber wir würden schon mal sehr gut haben wollen. Also, dass er uns ein Spiel gewinnt. Und das war bei Zetti halt nicht der Fall. Und dann ist man zu Pavlas gegangen, weil der das ja eigentlich auch kann und dann auch das ein oder andere Mal bewiesen hat. So weit sind wir aber noch lange nicht.
Auf der Linie top, was natürlich ein bisschen nervt, ist, dass der Fuß zumeist nicht so richtig feinjustiert ist. Also da mal einfach mal easy herausspielen oder mal wirklich zum Mann über mehrere Meter. Das ist oft
wir,
genug schwierig.
Hätten wir Peter Neururer fragen sollen, der ja Kiki Fanda sehr gut kennt, der wiederum Torwarttrainer von Pavlas ist.
Ja.
Oder wir laden Kiki Fanda einfach ein.
Oder so. Ne? Kommt alles. Bleibt dran. Immer schön weiter gucken und hören. So, einen haben wir noch. Philipp Grün, war das Spiel gegen Frankfurt nur ein Ausrutscher? Weltherrschaft oder Abstiegskampf?
Die Weltherrschaft.
Klar, Weltherrschaft. Boah, was für eine blöde Frage.
Nein. Ich denke auch.
Keine Ahnung, ob das ein Ausrutscher war. Also das ist, ich weiß es wirklich nicht. Bochum, das wird so ein Knackspiel sein. Ne? Wenn du das jetzt verlierst und bist vor allem schlecht. Also jetzt musst du zeigen, gehen mit der Niederlage gut um und jetzt wirst du wahrscheinlich sogar echt mal das erste Mal der Favorit so ein bisschen sein. Muss das Spiel noch selbst bestimmen. Das haben sie ja bewiesen, dass sie das können. Haben wir Dortmund auch mal viel Ballbesitz gehabt und jetzt gegen Frankfurt auch. Wird spannend.
Mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Und weil jetzt ja auch schon viele sagen, in Bochum musst du gewinnen. Ich würde auch einen Punkt nehmen. Ich wiederhole mich da, meine Erwartungshaltung sehr gering. Ich glaube, Abstiegskampf, hoffentlich nie ein Thema in dieser Saison so direkt. Und der Traum von Europa lebt auch in mir weiter.
Also was ich noch spannend finde, was ich noch gerne sagen würde, ist ja, wie geht jetzt die Mannschaft damit um? Ja, Niklas Füllkrug hat ja so ein bisschen gesagt, naja, wenn wir so viele Gegentore kriegen, dann wird das nichts. Da gewinnst du ja keine Spiele. Zu Hause 3 Tore schießen und du gewinnst nicht, schlecht.
Ja.
Ja, und er hat dann gesagt, unser Defensivverhalten, da müssen wir dran arbeiten, wir machen zu viele Fehler. Und du hattest kurz das Gefühl, Angriff gegen Abwehr, diese Nummer. Ne? Wir treffen vorne und ihr kriegt es hinten nicht auf die Kette. Hat er dann aber noch die Kurve gekriegt,
ja,
und hat gesagt, wenn ich von Defensiv- und Offensivverhalten spreche, damit meine ich die komplette Mannschaft. Also, dass wir da vorne so gut funktionieren, liegt auch an denen da hinten, die Bälle so da nach vorne bringen. Und umgekehrt das gleiche Spielchen auch. Das war wichtig, fand ich, dass er das nochmal explizit erwähnt hat, damit da jetzt kein Bruch reinkommt.
Ja.
Weil die Gefahr ist ja immer groß. Ja.
Wir haben noch eine Frage von Trainer selbst, von Ole Werner.
Oh!
Ja, feuerfrei.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
Nee, lieber Ole. Eigentlich nicht, aber wir müssen natürlich noch tippen, ne? Hinten raus.
Hm.
Das sagst du jetzt? Boah, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. 4-1 für Werder.
Was?
Ja, Tore schießen können sie. Diesmal einfach nur einkriegen. Gut ist. 4-1 für Werder in Bochum. Bam!
Boah, ich hab ja Frankfurt gegen. Also Werder gegen Frankfurt 1-0 getippt, ne?
Ja.
Ich habe ja so überhaupt gar keine Ahnung.
Richtig?
Ne? Ja. Dann lege ich mich diesmal fest,
ausnahmsweise,
und sage, dass das in der Tat 0-1 wird, also 1-0 für Werder.
Sehr, ja, merkwürdiger Tipp.
Ja, genau.
Ja. Okay, wollen wir auch einfach so stehen.
Hat ja gegen Frankfurt gut geklappt. Deswegen, aber jetzt rechnen doch, alles doch der Klassiker. Die schießen Tore ohne Ende, kriegen Tore ohne Ende. Und dann kommt das Spiel mit den wenigen Toren.
Wenn du dann den Wettschein ausfüllst,
ja,
und du denkst, jetzt klappt's, lassen Sie sich
hin. Du machst doch jetzt wieder plus 3,5 oder wie das
plus,
Ding
plus 8 Tore tippe,
ja, ich da wahrscheinlich. Siehst
du? Völlig egal. Ja, damit sind wir hier durch, also auch mit der Show. Vielen Dank
für, schade, deine
Zeit, Björn. Ja, hat mir Spaß gemacht, ne? Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vergesst nicht die 5-Sterne-Bewertung. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, allen Podcatchern, Soundcloud, Instagram haben wir einen Channel, Twitter und so weiter. Der ganze Bums, ihr kennt das. 5-Sterne-Bewertung only. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Servus.
Tschüss.